Wie kann man das Individuum vor dem totalen Zugriff eines Staates schützen? Das ist ein Punkt, wo Herrn Chiemsee wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Artikel 1 unserer Verfassung. Und das ist doch die Quintessenz daraus, wie der NS-Staat eben die Würde mit Füßen getreten hat und ein starkes Statement zur Absetzung gegenüber der NS-Diktatur.
Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Es ist ein bedeutendes Kapitel deutscher Geschichte und doch ist es vielen nicht bekannt. Der Verfassungskonvent auf der Insel Herrn Chiemsee im Jahr 1948. Der Verfassungskonvent hatte im Auftrag der westlichen Alliierten das Ziel, eine Verfassung für einen westdeutschen demokratischen Staat zu entwickeln. So trafen sich vor genau 75 Jahren 30 Experten, um den Entwurf des Grundgesetzes zu beraten. Dieser Konvent markierte einen entscheidenden Schritt in Richtung Bundesrepublik Deutschland. Die hier entwickelten Grundsätze wie der Schutz der Grundrechte, das Föderalstaatsprinzip oder das Rechtsstaatsprinzip bilden bis heute das Fundament unseres Zusammenlebens. Ich freue mich heute mit zwei Gästen über dieses historische Ereignis sprechen zu können. Mein erster Gast ist Monika Franz. Sie ist Abteilungsleiterin in der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, leitet dort das Referat Publikationen und Zeitgeschichte und hat seitens der Landeszentrale federführend an der Neukonzeption der Ausstellung zum Verfassungskonvent mitgearbeitet. Weil wir beide schon sehr lange zusammenarbeiten, duzen wir uns. Herzlich willkommen, Monika.
Hallo Ute.
Welche historischen und politischen Umstände führten zu der Entscheidung, den Konvent auf der Herreninsel im Chiemsee abzuhalten?
Also du hattest schon erwähnt, am 1. Juli 1948 haben die westalliierten Militärgouverneure den westdeutschen Ministerpräsidenten den Auftrag erteilt, jetzt einen Weststaat zu gründen. Das klingt ganz einfach, hat aber einen komplexen Hintergrund. Schon im Krieg hatte sich nämlich abgezeichnet, dass die ehemalige Allianz der Alliierten gegen NS-Deutschland zunehmend zerfiel. Die ersten Spannungen sind schon während des Krieges aufgetreten. Und 1947 haben sich die Spannungen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion so verfestigt, dass manche sogar schon damit gerechnet haben, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommen würde. Also man sah, dass man hier nicht mehr zusammenkommen würde. Und deswegen trieben vor allem die USA und die Briten diesen Gedanken einer Staatsgründung voran. Ich möchte noch dazu sagen, für die Deutschen war das sozusagen Fluch und Segen, weil auf der einen Seite würde es ja bedeuten, dass man mehr Handlungsfreiheit bekäme, politischer Art. Aber auf der anderen Seite bedeutet es doch die Spaltung Deutschlands, einen westdeutschen Staat zu gründen. Und insofern war diese Entscheidung auch eine sehr schwierige. Nach Herrn Chiemsee ging man, weil die Vorgabe war in den Frankfurter Dokumenten, wo auch festgelegt worden war, dass dieser neue Staat demokratisch sein müsse und föderalistisch, dass man schon ab 1. September eben eine verfassunggebende Versammlung einberufen sollte. Da waren also knapp 8 Wochen Zeit. Und während die Ministerpräsidenten nach diesem Verfassungsauftrag mit den Westalliierten noch verhandelt haben, wie dieser westdeutsche Staat denn aussehen könne, hat man gleichzeitig auch schon ein Gremium von Experten einberufen, die sich eben über diese ganzen Verfassungskernfragen unterhalten haben. Welches waren die Knackpunkte sozusagen bei der neuen Verfassung? Wie könne man zum Beispiel verhindern, dass der Staat wieder von rechten Extremisten gekapert werden könne, wie das 1933 passiert ist? Da kam der bayerische Ministerpräsident Ehard ins Spiel, denn der meinte, so ein Gremium brauche Ruhe und müsse auch gut versorgt sein. Man muss sich ja vorstellen, dass in der Zeit Deutschland noch halbwegs in Trümmern liegt, die Versorgungslage nicht gut war. Und da brachte er den Vorschlag ein, an einen ruhigen Ort in Bayern zu gehen und schlug die Herreninsel vor.
Also du sagtest gerade schon, eine komplexe Situation, für die man eigentlich 8 Wochen zur Klärung hat, bis dann der Entwurf vorliegen sollte. Wer waren denn die Menschen, die am Verfassungskonvent teilnahmen und wie wurden sie ausgewählt?
Also noch ein Vorsatz vielleicht. Wir müssen uns heute vergegenwärtigen, dass es eben damals die Ministerpräsidenten sind, die höchsten Repräsentanten der Deutschen waren. Es gab ja noch keine Bundesebene. Und die Ministerpräsidenten waren auch die, die den Auftrag der Alliierten bekommen hatten, den Staat zu gründen. Und so haben eben die Ministerpräsidenten in ihren Ländern Delegationen benannt. Das waren in der Regel Verfassungsexperten. Es waren auch hochrangige Minister dabei, wie zum Beispiel Carlo Schmidt, der war Justizminister in Württemberg-Hohenzollern. Und es waren einige Verwaltungsbeamte dabei. Die Delegationen waren unterschiedlich groß. Bayern hatte eine besonders große Delegation und jede dieser Delegationen hatte einen Bevollmächtigten. Angeführt oder geleitet wurde der Konvent von Anton Pfeiffer, der war Leiter der Staatskanzlei und war im Auftrag Ehards dazu berufen worden, die Versammlung zu leiten.
Wir haben jetzt schon von Experten gesprochen, mit Ministerpräsidenten. Heute sind wir in der glücklichen Lage, dass wir auch Ministerpräsidentinnen haben. Welche Rolle haben denn damals die Frauen gespielt beim Konvent?
Wenn ich es ganz salopp sagen darf, eine tragende nur in Form von Dienungen. Also auf der inhaltlichen Ebene war keine Frau involviert. Es gab Sekretärinnen natürlich, die haben die Aufzeichnungen der Stenografen in der Nacht meist abgetippt. Der Konvent ist dokumentiert in Plenumsprotokollen und Unterausschussprotokollen. Und es gab natürlich Bedienungen und ein paar von den Ehefrauen der Konventsteilnehmer waren auch dabei, aber die haben auch keine inhaltliche Rolle gespielt. Also das ist eine reine Herrenversammlung, die sich aus vielen Faktoren erklärt, zum Beispiel aus dem, dass einfach Frauen im Vergleich zu Männern nicht in der Breite studieren konnten und gar nicht in der Lage waren, gar nicht die Chance hatten, in solche verantwortungsvollen Ämter hineinzukommen. Beim Parlamentarischen Rat sind im Gegensatz zum Konvent Frauen schon zum Zuge gekommen. Es waren vier. Die berühmteste ist sicherlich Elisabeth Selbert von der SPD, die gegen große Widerstände auch mit ihren Mitstreiterinnen und anderen durchsetzen konnte, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau heute so im Grundgesetz steht. Das hat auch der Konvent nicht formuliert gekriegt.
Der Konvent tagte ja im August 48, zwischen dem 10. August und dem 23. August und nach 13 Tagen war der Entwurf fertig. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Stunden am Tag haben die Experten gearbeitet?
Ja, da gab es einen taffen Stundenplan. Also der Vormittag war mit Sitzungen belegt, dann hatten sie schon eine größere Mittagspause, hatten dann auch ein paar Freistunden. Aber wir wissen nicht genau, wie sie verhandelt und gearbeitet haben, aber wir können davon ausgehen, dass den ganzen Tag über Gespräche stattgefunden haben. Dann gibt es Tage, wo ein freier Abend auch mal zur Verfügung war. Die sind auch mal, haben auch mal Ausflüge gemacht, zum Beispiel zur Fraueninsel. Aber sie haben doch dann auch wieder tief in der Nacht gearbeitet, so von 21 Uhr bis 1 Uhr früh. Es ist trotzdem wirklich bewunderungswürdig, dass sie in dieser kurzen Zeit so einen umfangreichen und auch innovativen Katalog vorgelegt haben.
Weiß man denn, ob es besondere Streitpunkte oder kontroverse Themen gab, über die Sie dann noch darüber hinaus diskutieren wollten?
Ja, das ist auch eine ziemlich komplexe Frage, weil es gab natürlich so Kernfragen, die man entscheiden musste. Also zum einen den Blick auf die gescheiterte Weimarer Verfassung. Ein ganz wichtiges Ziel war natürlich, dass es nie wieder passieren konnte, dass eine radikale Bewegung sich auch noch auf legalem Weg in die Ämter schleicht und dann die Demokratie abschafft. Also da war die Kernfrage nach Sicherungsmechanismen dafür. Das hat sich in vielerlei Weise niedergeschlagen, dass die Grundfeste der Demokratie einfach nicht verändert werden können. Und dann natürlich sehr viele Ausgestaltungsfragen, wie eben das demokratische System auszusehen habe. Ganz lang hat man diskutiert über die Frage, so eine wirkliche Kernfrage, wie der Föderalismus gestaltet sein sollte, also die Beziehungen zwischen Bund und Ländern. Da wurde weit ausgegriffen. Also ich habe zum Beispiel die Verhandlungen über die Finanzverfassung ein bisschen bearbeitet und diese Protokolle gelesen. Also da wurden wirklich viele Stunden darauf verwendet, zu diskutieren, ob man wieder zu dem System der Matrikularbeiträge, wie es im Bismarckschen Reich der Fall war, zurückkehren könne. Das hat Bayern favorisiert, weil damals das Reich der Kostgänger der Länder, wie man sagt, war. In der Weimarer Republik war eine sehr starke, ein starker zentralstaatlicher Zugriff auf die Finanzmasse und diejenigen, die einen starken Föderalismus wollten, und es wollten alle Länder natürlich gegenüber der Bundesebene, die haben argumentiert, dass eben die Länder nicht mehr Kostgänger des Bundes sein dürften. Und letztendlich hat man sich in dieser Frage auf Herrn Chiemsee auch nicht geeinigt. Aber es gab eben auch andere wichtige Kernpunkte. Wir nehmen das auch in der Ausstellung auf, nämlich wie kann man das Individuum vor dem totalen Zugriff eines Staates schützen? Das ist ein Punkt, wo Herrn Chiemsee wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Artikel 1 unserer Verfassung. Und das ist doch die Quintessenz daraus, wie der NS-Staat eben die Würde mit Füßen getreten hat und ein starkes Statement zur Absetzung gegenüber der NS-Diktatur. Aber es gab noch viele andere Fragen, alle relativ komplex und spröde, hochkomplizierte Materien, die überhaupt nicht leicht zu vermitteln sind heute. Aber eben existenziell.
In welchem Punkt unterscheidet sich denn das Grundgesetz, wie wir es heute kennen, maßgeblich von dem Entwurf des Konvents?
Der Bericht des Herrn Chiemsee-Konvents ging an den Parlamentarischen Rat als Vorlage. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass es eine verbindliche Vorlage war, sondern der wurde erstmal so ein bisschen beiseite gelegt, weil eben im Parlamentarischen Rat vor allem die Bundesparteien eine Rolle spielen, so große, selbstbewusste Politikerfiguren wie Adenauer und Schumacher, die wollten sich von den Ländern, die ja den Konvent initiiert hatten, nicht so viel vorschreiben lassen und haben den eben erstmal ein bisschen beiseite geschoben. Im Endeffekt sieht es aber so aus, dass sehr, sehr viele Sätze des Herrn Chiemseer Berichts und Entwurfes vor allem eingeflossen sind ins Grundgesetz. Wenn man sich damit genauer auseinandersetzen will, soll man gerne in unsere Ausstellung kommen, weil wir haben eine Gegenüberstellung des Herrn Chiemseer und des Grundgesetzentwurfes. Und da kann man mit so Leuchtmarkern gut sehen, was ist gleich, was ist unterschiedlich und sieht dann eine große Anzahl an Bestimmungen ist mit eingeflossen ins Grundgesetz. Manches kam erst dazu. Und in ein paar Punkten hat der Konvent sich auch nicht auf eine endgültige Fassung einigen können.
Wie hat sich denn das Verständnis und die Wahrnehmung des Herrn Chiemseer Verfassungskonvents im Laufe der Zeit verändert?
Das knüpft ein bisschen an das an, was ich gerade erzählt habe, weil erst hat man den also ein bisschen beiseite geschoben. Adenauer wollte ihn gleich ganz ignorieren, aber so in der unmittelbaren Zeit nachdem das Grundgesetz das Licht des Tages erblickt hat, hat es meines Erachtens nicht so eine große Rolle gespielt. Es gab ein paar Presseberichte, die waren aber zum Teil auch so ironisch, so à la, da setzen sich illustre Herren auf eine Insel, essen viel, rauchen viel und fernab vom eigentlichen Volk. Und vor allem in den 90er Jahren, ich mache jetzt einen großen Sprung, hatte der Chiemseer Konvent eine gewisse Renaissance. Das hängt wahrscheinlich mit der deutschen Einheit zusammen, weil man ja da überlegen musste, auch nach welchem Prinzip wird Gesamtdeutschland geschaffen. Aber es hatte auch mit der Föderalismusreform zu tun. Und die Erinnerungskultur in den 90er Jahren hat auch stärker an den Gedanken von demokratischen Orten angeknüpft. Und zwar auch meines Erachtens auf Initiative der Länder die Idee, halt auch die Leistungen der Länder hier wieder ein bisschen mehr in Erinnerung zu rufen.
Die Landeszentrale hat ja hier ganz intensiv mit der Schlösserverwaltung zusammengearbeitet. Wie kam es denn dazu, dass diese beiden Institutionen in die Kooperation gegangen sind? Hat es da eine bestimmte Intention gegeben?
Es gab unterschiedliche Gründe, warum es dazu kam. Die Konstellation, muss ich sagen, ist unheimlich interessant, weil wir bringen dadurch eine museale Darstellung von Geschichte zusammen mit heutigen politischen Bildungsfragen. Und der Ansatz dieser Ausstellung ist der, dass wir erzählen, ein bisschen neugierig machen natürlich auf die Handelnden, aber dass wir erzählen, mit welchen Kernfragen die sich auseinanderzusetzen haben und wie sie sich Demokratie vorstellen. Und das Wichtigste sozusagen an der Konzeption ist, dass wir das gleichzeitig kombinieren mit so einem Bogenschlag ins Heute. Wir wollen den Leuten klar machen, dass es nicht irgendein Kapitel der Geschichte ist, sondern dass hier das Fundament für unsere Demokratie gelegt wird und dass wir die Fragen, die Carlo Schmidt und Anton Pfeiffer und Hermann Brill da besprechen, natürlich nicht in der gleichen Form haben. Wir haben sie anders, aber sie gehen uns genauso viel an und die Generationen, die heute leben und die, die nachkommen, müssen für sich auch eine Antwort auf Herausforderungen finden. Zum Beispiel erleben wir auch heute, dass die Demokratie wieder angefeindet wird. Und wir wollen einfach zeigen, dass wir auf dem Grund einer wirklich guten Verfassung stehen, die uns Spielräume gibt, heute Antworten zu finden und diese Staatsform zu verteidigen.
Ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst, dass wir mitten in Bayern so einen bedeutungsvollen historischen Ort haben, einen von mehreren, aber der hat ja schon wirklich Tragweite für uns alle. Und vielen Dank, Monika, für den Einblick in diese ganzen historischen Zusammenhänge. Ich würde sagen, gehen Sie einfach auch in die Ausstellung, schauen Sie sich das an. Und wir hören auch im zweiten Teil des Podcasts jetzt gleich noch Hintergrundinformationen zur museumspädagogischen Arbeit. Unser zweiter Gast heute ist Dr. Uta Pireth. Sie ist Museumsreferentin der Bayerischen Schlösserverwaltung. Sie ist vor allem auch Expertin in den Bereichen Ausstellungs- und Museumskonzeption sowie Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Frau Dr. Pireth verantwortet auf Seiten der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung die neue Dauerausstellung, die auf Herrn Chiemsee den Verfassungskonvent quasi wieder lebendig machen soll. Herzlich willkommen, Frau Dr. Pireth.
Grüß Gott.
Frau Pireth, wer sind normalerweise die Besucherinnen und Besucher der Insel Herrn Chiemsee und was erwarten diese sich von ihrem Besuch?
Wir haben ein sehr breit aufgestelltes Publikum auf der Insel, etwa 600.000 Besucher der Insel im Grünbereich und der Schlösser. In die Schlösser selbst gehen ins neue Schloss von König Ludwig II. Tatsächlich viele Besucher, etwa 300.000 pro Jahr, und davon ein geringerer Anteil geht auch in das sogenannte Alte Schloss mit dem Augustiner Chorherrenstift, mit allen Museen, die darin sich befinden, auch dem Verfassungsmuseum. Das sind nochmal etwa 60.000 bisher. Das heißt also eine sehr breit aufgestellte Interessenlage, der wir begegnen, touristisch, Grünliebhaber, ein bisschen Ludwig II Sehnsucht und natürlich auch Interessen an allem, was Kultur und Museen zu bieten haben.
Warum wurde denn damals gerade das Alte Schloss für die Zusammenkunft der Experten gewählt?
Der Ministerpräsident von Bayern, Ehard, hat damals an einen ruhigen Ort in Bayern eingeladen. Das war sicher im Verhältnis durchaus, abgeschieden durch die Insellage. Das Augustiner Chorherrenstift bot Räumlichkeiten, sich in Ruhe zu beraten. Man muss ja sagen, das, was die Herren da dargestellt haben, würde wohl neumodisch mit dem Begriff des Think Tank zu charakterisieren sein. Und dafür ist es schon gut, wenn man in Ruhe und in gewisser Weise auch abgeschottet miteinander überlegen kann. Außerdem war der Zustand hier im Unterschied zu den großen Städten und vielen anderen Städten einfach auch ein unzerstörter Nachkriegszustand, was sicher auch von Vorteil war für das, was die Herren hier 14 Tage vorhatten.
Die neue Dauerausstellung soll ja jetzt die Besucher über den Verfassungskonvent auf der Insel informieren. An wen richtet sich diese Ausstellung denn in erster Linie?
Wir versuchen tatsächlich, die ganze Bandbreite an Inselbesuchern zu gewinnen mit dem, wie wir unser Museum konzipiert haben. Wir möchten aber darüber hinaus auch die thematisch interessierten Bürgerinnen und Bürger gewinnen, aller Altersklassen. Dann gibt es noch eine spezielle Schiene, die wir im Kopf hatten, als wir das Ganze hier ausgedacht haben. Das sind alle Bildungsgruppen und Bildungspartner von Schulklassen über Gruppierungen von der Bundeswehr oder Polizei oder evangelisches, katholisches Bildungswerk. Wer auch immer Interesse hat, da spezielle Programme anzubieten, der möge sich im Museum auch angesprochen fühlen.
Also die Ausstellung soll quasi ein moderner Lernort sein und er trägt ja auch den Titel Der Wille zur Freiheit und Demokratie. Also nicht der Lernort, sondern die Ausstellung trägt den Titel. Wie haben Sie denn versucht, diesen Willen sichtbar zu machen?
Auf verschiedenen Ebenen. Wir haben zunächst mal versucht, die Rahmenbedingungen Deutschland in diesen Jahren 1945 bis 1948, wie es die Konventsteilnehmer ja erlebten und in sich trugen, deutlich zu machen. Aber auch ihr Ringen in Diskussionen um bestimmte Themen und Argumente und Perspektiven. Dann versuchen wir auch, diesen Willen sozusagen zu hinterfragen, zu sagen, die haben sich entschieden in mancher Hinsicht. Wie steht ihr als Besucher denn heute eurerseits zu den Fragen, die die damals diskutiert haben, um klarzumachen, das ist nicht vom Himmel gefallen, was sie überlegt haben. Und manche Dinge muss man einfach immer wieder ansprechen und durchdenken, auch heute und auch jeder von uns.
Auf welchen historischen Dokumenten und Zeugnissen basiert denn die Ausstellung?
Inhaltlich in den meisten Fällen aufbereitet auf Archivalien und Protokollen des Verfassungskonvents. Wir haben also versucht, möglichst genau zu lesen, aufzuspüren, zuzuhören sozusagen, was die Konventsteilnehmer hier gesprochen und beraten haben. Dann gibt es auch ein paar wenige Ego-Dokumente, wie man sagt, also ein Tagebuch von einem der wichtigen Mitglieder. Das haben wir aufbereitet. Wir haben versucht, Bildquellen zu suchen, was es aus der Zeit gab. Film, aber vor allem auch Fotoquellen. Dann hatten wir natürlich auch den Bericht, den die Konventsteilnehmer selbst verfassten. Und schließlich und endlich gar nicht das Unwichtigste ist der Verfassungsentwurf von Herrn Chiemsee und das Grundgesetz selbst. Und erst danach eigentlich haben wir Sekundärliteratur rezipiert und haben uns darauf gestützt. Also im Wesentlichen sind es die Teilnehmer selbst, die zu uns gesprochen haben.
Es wurde ja ziemlich intensiv gearbeitet in diesen 13 Tagen auf Herrn Chiemsee. Wie machen Sie denn die Stimmung, die damals beim Konvent geherrscht haben muss, sinnlich erfahrbar?
Ja, das ist ein bisschen schwierig auf der einen Seite, weil ja eben so viele Bilddokumente sind gar nicht da. Aber wir haben ja den authentischen Ort, zumindest im Bereich des sogenannten Plenarsaals, der ja ehemaliges Speisezimmer von Ludwig II. War, ein eigentlich zu kleiner und relativ bescheidener Raum für das, was die Herren da gemacht haben. Den versuchen wir möglichst in der Anmutung wieder zugänglich zu machen. Wir haben außerdem für die sinnliche und interaktive Erfahrbarkeit individuelle Zugänge und Objekte. Zum Beispiel bei einigen ausgewählten Protagonisten haben wir Aktentaschen, in denen die Besucher sich selbst vertiefen können. Auch vielleicht mal auf ein typisches Objekt, zum Beispiel bei Carlo Schmidt, der hat gern gesungen. Das weiß man auch am Verfassungskonvent, da ist ein Liederbuch drin aus der Zeit. Wir versuchen also so individuell ein bisschen zugänglich zu machen und sprechende Objekte aufzustellen. Beispielsweise, wenn es um das Thema Alltag am Konvent geht. Das war sehr schwierig, anders als heute, wo jeder ein Smartphone hat, gab es damals ganze zwei Telefonanschlüsse. Wie sah so ein altes Bakelit-Telefon aus? Wie lag das in der Hand? Wie mag das Ringen um diese zwei Telefonanschlüsse gewesen sein? Also das sind Ebenen und dann gibt es noch etwas, was ich gerade angestellt habe, eine Duftstation, wo man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, nur annähernd vorstellen kann, wie es hier wirklich gerochen hat, eine Mischung aus Rasierwasser und Stumpengeruch. Wahrscheinlich war die Luft dick, weil sie so viele Stunden beraten haben und so viel geraucht wurde. Es gibt Hörstationen und natürlich gibt es Inszenierungen und Bildwelten, in die man eintauchen kann.
Und können Besucherinnen und Besucher sich auch noch aktiv in die Ausstellung mit einbringen, dass sie ihre eigenen Ideen, die sie damals vielleicht noch vermisst haben, mit einbringen können?
Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen an vielen Stellen zu spiegeln. Wie steht ihr dazu? Möchtet ihr dazu euch äußern? Sei es mit Dingen, die man einfach mal regeln kann an einer vorgegebenen Station, wo man selbst sagen kann, ich habe so und so viel mit zum Beispiel der Spaltung Europas in meiner eigenen Biografie zu tun. Oder man kann Feedbackstationen befüllen oder man kann spielen auf verschiedenen Ebenen, ohne dass es, wie soll ich sagen, dem Zufall überlassen bleibt, sondern man kann zum Beispiel testen, wie man seine eigene Haltung zur föderalen Struktur Deutschlands sieht und kriegt es dann spielerisch eben mal reflektiert. Also ich denke, wenn man mindestens eine Stunde hier ist, kann man ziemlich viel auch selbst über sich und seine Haltung zu den Fragen, die im Herrn Chiemsee und im Grundgesetz beantwortet werden oder aufgeworfen werden, schon in Erfahrung bringen.
Das heißt, Besuchende nehmen auch ganz schön viel mit aus dieser Ausstellung für sich selbst und vielleicht auch für die Gesellschaft. Welche Aspekte waren Ihnen denn persönlich bei der Gestaltung der Ausstellung wichtig?
Für mich ist immer ganz wichtig, dass es Abwechslung gibt im Erscheinungsbild. Also die Räume sind gewissermaßen rhythmisiert, unterliegen einer, wie man so sagt, Dramaturgie, damit nicht jeder Raum gleich wirkt. Ganz wichtig ist, dass dort, wo etwas aus der Zeit spürbar werden kann, das auch möglichst authentisch übersetzt wird und in der Darreichung der verschiedenen Anregungs- und Impulsformen eben möglichst Methodenvielfalt zur Anwendung zu bringen. Das sind die drei Aspekte, die mir sicher am wichtigsten sind.
Warum sollten wir alle das Ereignis des Verfassungskonvents nicht vergessen?
Ich glaube, dass es uns bewusst macht, wenn wir hier aktiv und aktiviert durchgehen, wie kostbar das ist, was damals errungen wurde. An Werten und an einer Rahmenregelung, dass man nicht aufhört, das selbst aktiv mitzutragen und zu leben. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und das andere, was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass Demokratie nicht verordnet und nicht dekretiert wird von einer Seite, sondern dass es immer eine Verhandlungssache ist, ein Prozess ist, der miteinander ausgehandelt werden muss. Diese Impulse fände ich sehr schön, wenn sie ankämen im Bereich der Werte und des Grundsätzlichen über den vielleicht Erlebnischarakter hinaus.
Diesen Podcast hören ja auch viele Lehrkräfte im Zusammenhang mit dem Format Zeit für Politik. Was raten Sie Lehrkräften an weiterführenden Schulen, wie sie die Ausstellung und das Thema Verfassungskonvent im Unterricht einbinden können? Und das muss nicht unbedingt im Fach Geschichte sein.
Ich glaube, dass die zwei letzten Aspekte, die ich angesprochen habe, eigentlich in vielen Fachbereichen sehr gut unterzubringen sind. Also miteinander diskutieren, um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Und nicht nur Positionen gegeneinander scharf abzugrenzen. Und die Frage der Werte, um die es im Grundgesetz und eben auch hier in Herrenchiemsee geht, welche Werte sind denn für uns noch wichtig? Welche trage ich mit? Wie kann man dahin kommen, die auch zu leben, diese Werte? Ich denke, das sind, da braucht man jetzt nicht nur an Religion und Ethik zu denken, sondern das geht, glaube ich, wirklich in vielen, vielen Bereichen schulischen Lebens, wo man trefflich darüber nachdenken kann mit den Schülerinnen und Schülern.
Vielen Dank für die Einblicke, Frau Dr. Pirett, und ich wünsche der Ausstellung einen gelungenen Auftakt.
Vielen Dank.
Herrenchiemsee gehört aufgrund des Verfassungskonvents zu den Orten der Demokratie nicht nur in Bayern, sondern auch in Deutschland. Die neue Dauerausstellung wird am 10. August mit einem großen Festakt eingeweiht und wird dann ab dem 11. August dem Publikum zugänglich sein. In den ersten 13 Tagen bieten die Bayerische Schlösserverwaltung und die Bayerische Landeszentrale ein vielseitiges Begleitprogramm. Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.